Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Bevor ich in die Predigt gehe, möchte ich noch einen Moment verweilen und mit euch kurz nachsinnen über Erntedank. Mir fällt es schwer, mich auf solche Feste wie Erntedank einzulassen. Also, ob Erntedank ist oder nicht, ist mir persönlich völlig egal. Ich habe da irgendwie so gar keinen Bezug zu. Aber wenn mal einmal eine Ernte ausfallen würde, dann würde ich es auch irgendwann merken. Man hat irgendwie so eine Distanz zu den Gütern dieser Welt, weil wir irgendwie einfach in den Supermarkt gehen und denken, da muss im Regal alles voll sein, im Namen Jesu. Aber das war nicht immer so und es ist wahrscheinlich auch in den wenigsten Teilen dieser Erde so, diesen Luxus, den wir genießen dürfen. Und insofern ist Erntedank eine Hilfe, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, dass man das Selbstverständliche, was einen umgibt, auch mit Dankbarkeit entgegennimmt. Wenn Dinge selbstverständlich werden, dann empfindet man oft keine Dankbarkeit. Und deswegen möchte ich ganz kurz innehalten mit euch und überlegt mal vor Gott, für welche Selbstverständlichkeiten oder welche Selbstverständlichkeiten euch umgeben. Und dann könnt ihr leise vor Gott mal euren Dank sagen. Und ich werde dann diesen kurzen Moment der Stille beenden mit einem kurzen Gebet. Vater im Himmel, es gibt viele Selbstverständlichkeiten in unserem Leben. Dinge, die wir geschenkt bekommen, Dinge, die wir empfangen, Dinge, die uns umgeben, die da sind, die aus deiner Hand kommen und den Wert dieser Sache oder dieser Dinge ist uns manchmal vielleicht gar nicht klar. Danke dir, dass wir uns am Erntedank auch daran erinnern dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns durchgetragen hast bis hierher und dass du in der Lage bist, uns auch weiter darüber hinaus zu tragen. Danke für alle Versorgung. Danke, dass niemand von uns jetzt hier sitzen muss und sich fragen muss, werde ich diesen Tag überleben? Niemand muss sich fragen, werde ich heute satt werden? Was für ein Privileg, Herr, dass wir hier miteinander sitzen können, in der vollkommenen Fülle, und darüber keine Sorgen haben brauchen. Danke, Herr, für all die Gaben, die du uns gibst. Danke für das, was so selbstverständlich ist und was du Gutes in unser Leben gestellt hast. Bei allen Dingen, die uns vielleicht auch zu schaffen machen und so manche Sorge ist auch in diesem Raum vorhanden, so manche Not. Herr, hilf uns, dass wir auch in der Not und in der Sorge nicht Dankbarkeit verlieren. Erwecke unser Herz, dass wir dich in deiner Güte erkennen können und dass wir Hoffnung schöpfen auch für unsere Not, dass auch du das siehst, dass du uns da durchtragen kannst und dass du deine Wunder bewirken kannst. Wir preisen dich, Herr. Amen. Ja, schlagt mit mir auf Matthäus 12 ab Vers 38, wenn es nicht schon geschehen ist und ihr eure Bibel dabei habt. Wir haben es eben gerade in der Lesung gelesen. In euren Bibeln wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr immer so Zwischenüberschriften habt und es sind so drei Blöcke, die wir heute miteinander verbinden, weil ich glaube, dass die letzten Verse des 12. Kapitels vom Matthäus-Evangelium schon irgendwie eine Sinneinheit bilden und in Wahrheit auch noch zu der Geschichte gehören, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, in Matthäus 12 ab Vers 22. Dort hatte nämlich Jesus zuvor einen Menschen von teuflischen Bindungen gelöst und den Satan in die Flucht geschlagen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie dieser Mann, der so dämonisiert und geplagt war, endlich zur Freiheit gekommen ist, als Jesus auftrat und dem Satan das Fürchten gelehrt hat. Aber es ist nicht so, dass in dieser Passage es einfach nur darum geht, dass sich Menschen freuen, dass endlich Befreiung da ist, sondern da gibt es religiöse, hartnäckige Traditionalisten, die haben eine besondere Stellung in diesem Land, haben nicht nur einfach religiöse Überzeugungen, sondern sie haben mit ihren Überzeugungen sich eine Machtstruktur aufgebaut in ihrem Land, dass sie die Dinge kontrollieren und dass sie sozusagen das Machtzentrum sind von dem, was du denken darfst, was du tun sollst. Und für diese religiöse Elite, was in unserer Bibel immer beschrieben wird mit den Pharisäern oder den Schriftgelehrten, diese religiöse Elite hatte ein großes Problem mit Jesu Popularität und seiner Macht. Weil wenn er populär ist und er mächtiger als wir ist, ja, wer sind dann wir? Dann wendet sich alles Volk zu ihm und nicht mehr zu uns. Und das war ihnen ein Dorn im Auge, so dass sie dann sein offenkundig göttliches Wirken als Teufelszeug hingestellt haben. Und Jesus versicherte ihnen in dieser Passage im 12. Kapitel, dass sie sich mit diesem böswilligen Vorwurf auf ganz, ganz dünnes Eis begeben und im Begriff sind, ihre ewige Verdammnis zu besiegeln, wenn sie nicht von dieser Blasphemie, von dieser Gotteslästerung ablassen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich hatte letztes Mal dieses rote Kabel hier genommen. Könnt ihr euch erinnern? Ja, das war die rote Linie, die sie nicht überschreiten durften. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass Jesus sagt, es gibt eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn du über diese Linie schreitest, dann ist vorbei. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus die Pharisäer davor warnt. Seht ihr diese Linie? Ich mache euch darauf aufmerksam, nicht hier rübergehen. Falls du dich jetzt fragst, hey, was hat das mit dieser ganzen Sünde gegen den Heiligen Geist auf sich? Ab auf YouTube und dann, nicht jetzt, ne, sondern nach dem Mittagessen. Es wäre ein bisschen blöd, wenn wir hier synchron zwei Predigten hören im Raum. Genau, schaust dir an, hörst dir an. Wir gehen weiter in unserem Text. Die Szene ist noch nicht vorbei. Jesus hat sehr Klartext zu ihnen gesprochen, dass wenn sie so weitermachen, dass sie wirklich in Schwierigkeiten kommen, dass sie umkehren sollen von ihren blasphemischen Gedanken. Und dann kommt Vers 38 bis 40, lese ich. Dann antwortete ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wenn die Bibel von Zeichen spricht, dann meint sie nicht einfach irgendwie ich will ein Symbol sehen oder was hast du an deiner Kette für ein Symbol hängen, sondern wir möchten ein Wunderzeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches oder treuloses Geschlecht oder Generation begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen des Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, was damals ein krasses Wunder war, Wunderwerk, ein Zeichen, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesen Versen hier stehen. Ich denke, viele kennen diese Passage. Sie lesen diese Passage und so mancher kommt auf den Gedanken, Jesus hat etwas dagegen, wenn wir ihn um Zeichen bitten, um Wunderhandlungen. Und so oft wird dieser Vers wirklich falsch ausgelegt, falsch angewendet. Es gibt viele Christen, die haben Befürchtungen, lieber frage ich nicht Gott um ein Wunder wirken und ein Zeichen, vielleicht Bestätigung für eine Frage, die ich habe, weil ja Jesus gesagt hat, nur ein ehebrecherisches, ein treuloses, ein böses Geschlecht, eine Generation wie so eine, die begehrt ein Zeichen und die kriegen kein Zeichen. Und so kommen dann einige Christen dazu so, wie, du fragst Gott um ein Wunder, du fragst Gott um ein zeichenhaftes Handeln seiner Macht, das macht man aber nicht. Und ich finde es so krass, wie sich das in christliche Gemeinden so einschleichen kann, dass man von dem allmächtigen Gott keine allmächtigen Taten mehr fordert oder erbetet, erfleht, sondern sich einfach nur begnügt, weil man irgendwie Angst hat. Weil Jesus hat ja gesagt, du sollst kein Zeichen fordern. Das ist irgendwie ein Erweis deiner Boshaftigkeit. Das ist aber nicht das, was der Text sagt. Wir müssen ja schauen, mit wem hat Jesus es hier zu tun. Zu wem spricht er diese drastischen Worte? In der Situation, in der sich Jesus gerade befindet, spricht er zu Religiösen mit verdorbenen Motiven. Die suchen nicht Jesus und das, was er Gutes tun kann. Es sind hinterhältige Verbrecher, die Gründe suchen, um Jesus ans Messer zu liefern. Die sagen nicht, Jesus, wir können gar nicht genug von dir bekommen. Wir sind so begeistert von deinem Handeln, wir wollen mehr davon in unserem Land sehen. Mach noch mehr Menschen frei, heil noch mehr Menschen. Bring deine gute Nachricht hinaus und alles, was Gott tun kann, soll er tun in Macht und in seiner Majestät. Halleluja! Werbung für Jesus. So sind die ja nicht drauf. Die können von diesem Jesus, die haben die Schnauze voll von diesem Jesus und sagen, komm, gib uns noch ein Zeichen. Zeig noch mehr, was du drauf hast. Eben gerade hat er es gezeigt, oder? Und sie standen vor dieser ominösen roten Linie und Jesus sagt, stopp, nicht weitergehen. Und eigentlich sollte man Ohren haben zu hören, ja? Und dann lehnen sie sich quasi noch mit dem Kopf so über die rote Linie, komm, zeig, was du noch drauf hast. Hier, komm. Wir sehen in Parallelpassagen im Evangelium, die Herzenshaltung, warum Menschen um Zeichen bitten, vor allem Pharisäer um Zeichen bitten. In Matthäus 16, Vers 1 lesen wir. Und die Pharisäer und die Sadduzäer ist eine andere religiöse Gruppierung, alles Juden, ne? Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Merken wir, welche Herzenshaltung hier hintersteckt? Dass das keine Menschen sind, die Jesus lieb haben und mehr von ihm möchten, sondern sie wollen ihn versuchen. Das heißt, sie wollen ihn zu Fall bringen. Sie suchen an dem, was er tut, irgendetwas zu finden, wo sie dann sagen können, und das ist der Grund, warum er ein Scharlatan ist, warum er ein Hexer ist und warum man ihn auf den Scheiterhaufen werfen sollte, beziehungsweise später kreuzigen muss. Das ist die Herzenshaltung dieser Menschen, die hier gerade um ein Zeichen von Jesus bittet. Markus 8, Vers 11 beschreibt es so, und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten. Wie oft gehst du in dein Gebetskämmerle, um mit dem Herrn zu streiten? Nicht im Gebet zu ringen, sondern ihm Vorwürfe zu machen. Indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Das ist die Rahmenerzählung. In diese Situation hinein bettet Jesus, wer auf diese Art und Weise ein Zeichen oder weitere Wunder von mir fordert, der zeigt eigentlich nur, wie boshaft sein Herz ist. Dass er das, was er offenkundig sieht, dass er das gar nicht annehmen will und das Zeichen, was da, worum er bittet, auch gar nicht im Sinn hat, es anzunehmen oder Profit, geistlichen Profit daraus zu bekommen. Sondern er möchte einfach nur noch einen weiteren Grund haben, Jesus zu hassen und abzulehnen und bei anderen Leuten schlecht zu reden. Also, wenn du dich vielleicht in der letzten Woche gefunden hast in einer Situation, wo du den Herrn um ein Zeichen und ein Wunder gebeten hast, wenn du mit dieser Haltung wie die Pharisäer nach Zeichen suchen solltest, dann steht es wahrlich schlecht um dich. Ich befürchte aber, dass die allermeisten, die sich Sorgen machen, darf ich wirklich Gott um Zeichenhandlungen, um Wunderwirkungen bitten? Ich glaube nicht, dass ihr diese Herzenshaltung habt, dieser Pharisäer. Wisst ihr, Jesus hat es hier nicht mit verzweifelten Christen zu tun, die sich nach seinem Eingreifen sehnen. So mancher, der hier sitzt, sagt,
Jesus, ich liebe dich und ich glaube dir, obwohl meine Situation mir was anderes predigt den ganzen Tag. Und ich flehe dich an, wirke ein Wunder in meiner Familie, in meinem Leben, in meiner Herausforderung. Tu ein wundersames Zeichen. Meine Lieben, das ist doch kein Erweis einer inneren Boshaftigkeit, sondern eines tiefen Glaubens, einer Sehnsucht nach Eingreifen Gottes in unserem Leben. Wenn wir nicht so beten, wer soll dann den Herrn so anrufen, wenn wir in Not sind? Die Bibel ist voll von Gläubigen, die in Not sind und in den Allmächtigen anrufen, dass er allmächtig handelt. Wer mit dieser Passage um die Ecke kommt, aber du darfst keine Zeichen bitten. Geh noch mal tiefer in den Text. Identifizierst du dich als Pharisäer? Also man kann sich heutzutage als alles identifizieren. Ich bin ein Pharisäer des ersten Jahrhunderts? Okay, wenn du so unterwegs bist, dann lass es lieber sein. Aber wenn du Jesus suchst und ihn allein, dann bete weiter so. Wisst ihr, Jesus verspricht sogar in Markus 16, Vers 17, dass seine Nachfolger mit zeichenhaften Handlungen rechnen sollen. Er ruft sie in die Nachfolge, sendet sie aus in die Mission und sagt, Zeichen werden euch folgen. Das wird nicht etwas sein, was überhaupt gar nicht irgendwie in euer Denkrahmen darf, sondern das wird passieren in meiner Gefolgschaft. In Apostelgeschichte 4, Vers 30 sehen wir sogar, als dann die Jünger in einer krassen Notsituation waren, wie sie Gott als gesamte Gemeinde anflehen, dass er Zeichen und Wunder senden soll. Naja, lieber Petrus und die ganze Gemeinde, die am Anfang so da war. Habt ihr wohl nicht Matthäus 12 gelesen, ne? Nein, ein Petrus hat gehört, was Jesus hier sagt. Und dennoch wusste er, wir sind gerade in einer Situation, wir reiben uns auf für diesen Jesus. Wir beten jetzt alle gemeinsam, Jesus, wirke Zeichen und Wunder. Hat die ganze Gemeinde getan. Und da findest du kein Vermerk, PS, bitte nicht nachmachen. Sondern die Apostelgeschichte ist uns ein Vorbild, wie Gemeinde unterwegs sein soll. Und sie bitten nicht dort, in Apostelgeschichte 4, Vers 30, siehst du es ganz, ganz stark, sie bitten Jesus um ein Zeichen, nicht um ihn ans Messer zu liefern oder ihm irgendwie Schuld zuzuschieben. Sie bitten um Zeichen und Wunder, damit Jesus den Kindern Gottes aus ihrer Angst hilft, weil sie bedrängt sind. Wir werden gerade bedrängt und wir haben Furcht und erlöse uns aus dieser Angst. Wirke Zeichen und Wunder, damit Menschen mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Sie beten sogar ganz konkret dafür, als sie um Zeichen und Wunder beten, dass Gott seinen Arm ausstreckt, um Kranke gesund zu machen. Wirke ein Zeichen, damit du dich erbarmst über Notleidende. Und zu guter Letzt soll er Zeichen und Wunder wirken, damit der Name Jesu verherrlicht wird und groß gemacht wird. Ich frage dich, hast du von einem dieser Punkte, die ich gerade gesagt habe, halt da etwas wider, wo du sagst, danach sehne ich mich auch? Dann ist es gut, um Zeichen und Wunder zu bitten und den Herrn anzurufen, dass er es wirkt. Aber worum es hier geht, da hat Jesus sehr, sehr Klartext gesprochen, es war nötig. So wie ihr mit mir umgeht, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich habe doch eben gerade gesagt, worum es hier geht. Ich habe es eben gerade gesagt. Ihr habt eben gerade ein zeichenhaftes Handeln gehört und ihr habt in eurem Herzen diese Sünde gegen den Heiligen Geist, diese rote Linie zu überqueren. Ich sag, stopp, hier nicht weiter. Jetzt wollt ihr ein weiteres Zeichen. Ja, wohin wird das denn gehen? Wohin wird das münden? Sie haben eine hinterhältige Mission, indem sie um dieses Zeichen bitten. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Jesus sagt ihnen, diese Generation hier wird kein weiteres Zeichen bekommen. Ich finde das krass. Es steht dann, steht jetzt nicht da, aber meine, ich frage mich, wenn Jesus ein weiteres Zeichen in diesem Augenblick gegeben hätte, dann wären die Pharisäer endgültig über diese rote Linie gelaufen. Ich sehe in dem Wort von Jesus, was so hart ist, auch ein Erbarmen, ich gebe euch besser gar nichts mehr. Weil wenn ich jetzt was wirke, dann werdet ihr einfach nur wiederholen, Teufelszeug, das hat der Satan gewirkt. Und zack, werden sie über die rote Linie geschritten. Vielleicht möchte Jesus sie auch davor bewahren. In jedem Fall, was wir wissen, Jesus ist nicht bereit, ein bösartiges Spiel mit ihnen mitzuspielen. Was macht hier Jesus? Er sagt, es wird nur noch ein Zeichen gegeben, nur das Zeichen Jonas, des Propheten, Vers 39, und sagt in Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus kündigt nun etwas kryptisch, zugegebenermaßen. Eine kryptische Art und Weise kündigt er an, ich werde für 3 Tage in dieser Erde verschwinden. Ich werde sterben. Jeder, der die Jona-Geschichte kennt, weiß, der ist nicht im Bauch geblieben, sondern danach wiedergekommen. Wie ist das möglich? Und bei Jesus genau das Gleiche. Ich werde nicht einfach nur verborgen werden, verschlungen werden vom Tod, sondern ich werde ausbrechen und werde auferstehen. Und alle wussten, dass die Story von Jona ein mächtiges Eingreifen Gottes war, um anderen Menschen den Weg zum ewigen Leben zu ermöglichen. Ihr kennt es vielleicht, Jona soll nach Ninive gehen, eigentlich eine wirklich gottlose Stadt, die auch mit dem Gott Israels gar nichts zu tun hat, verfeindet war, und die Juden hatten überhaupt gar kein Interesse, dass Ninive und die Bevölkerung dort irgendwie in den Genuss von Barmherzigkeit und Wirken Gottes kommt. Und deswegen ist Jonas Haltung nachvollziehbar, dass er sagt, hey, mit dem, hey, Gott, mit jedem, aber doch nicht mit dem, mit unseren Erzfeinden, weg hier. So, Gott greift mächtig ein, durch Tod und Auferstehung könnte man sagen, sinnbildlich, kommt dieser Jonas zu Ninive, predigt vollmächtig, und die Menschen reagieren blöderweise für Jona, sogar auf seine Predigt, und tun Buße und kommen zum ewigen Leben. Jeder Jude weiß, es ist ein mächtiges Ereignis innerhalb der Geschichte. Und die Pharisäer hören hier, dieser Jesus hat einen göttlichen Auftrag offenbar mit großem Ausmaß. Damit sind sie jetzt konfrontiert. Jesus stellt sich in diese Linie und zeigt, es wird noch Größeres passieren, als ihr damals schon erlebt habt. Wir lesen vielleicht, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen wir da so drüber und denken, okay, Jesus erzählt hier jetzt schon mal ein bisschen von dem, was kommen wird. Aber warum ist das eigentlich an dieser Stelle so außerordentlich? Eigentlich müsstest du an dieser Stelle stehen bleiben und solche Augen machen und sagen, wie bitte? Was, Jesus? Warum ist das so krass, was er hier sagt? Jesus redet im Matthäus-Evangelium zum allerersten Mal von seinem Tod und seiner Auferstehung. Wenn du davor blätterst, wir wissen ja, wie die Geschichte von Jesus ausgeht, ne? Aber die Menschen damals nicht. Bis zum 12. Kapitel hat Jesus noch gar nicht enthüllt, dass er sterben wird und auferstehen wird. Dass er für 3 Tage weg sein wird und dann wiederkommen wird. Erst später in den nachfolgenden Kapiteln werden wir merken, dass Jesus immer mehr über sein Werk am Kreuz spricht, es deutlich ankündigt, aber bis zu diesem Zeitpunkt war das top secret. Das wusste niemand. Das wusste nur der Vater und Jesus. Und Jesus erzählt es ihnen in diesem Augenblick. Und ich weiß nicht, wie du das findest, dass Jesus die größte Wahrheit, die beste Nachricht der Welt, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt offenlegt, zumindest zu einem Teil offenlegt, ausgerechnet denen, die ihn abgrundtief hassen. Also wenn du Jünger von Jesus warst und daneben standst und hörst Jesus zu, denkst du, Moment mal, Jesus, das war jetzt nicht abgesprochen. Das steht nicht im Skript. Wovon sprichst du da? Was erzählst du dann den Pharisäern, was wir noch gar nicht wissen? Aber Jesus erzählt es den Pharisäern. Jesus könnte bei diesen Pharisäern sagen, ich sag euch gar nichts mehr. Finito, fertig. Warum macht Jesus das? Ich weiß, es ist eine harte Passage, aber trotzdem, hier das erste Mal. Die Jünger müssen sich den Kopf gekratzt haben. Warum erzählst du denen was? Wir wissen es doch nicht mal. Aber wir sind deine Freunde. Wir sind für dich. Wir wissen es nicht, aber denen sagst du etwas. Und alle hören's.
Ich denke, die Pharisäer sollen sich später erinnern. Jesus hat es uns als allererstes gesagt. Wir haben es als allererstes mitbekommen. Was für eine Güte in dieser Härte. Was für eine Güte in dieser harten Rede von Jesus. Warum hat er das getan? Warum hat Jesus das gemacht? Warum waren wir die Ersten, die das so mitbekommen haben? Nicht in der ganzen Tiefe und nicht in jedem Detail, aber er hat schon etwas angekündigt und uns zuerst. Warum hat er das gemacht? Ja, warum? Damit sie glauben. Damit sie merken, ja, dieser Jesus, er meint es auch gut mit uns. Er hat uns ein weiteres Zeichen verweigert, weil wir so engstirnig waren. Und vielleicht hat er das auch aus diesem Grund nicht gemacht, damit wir nicht über diese Linie treten. Und dann setzt er noch einen drauf und erzählt uns als allererstes von diesem Evangelium. Was ist das für ein Jesus? Warum macht er das mit uns? Wir haben es nicht verdient.
Voilà, das ist nämlich das Evangelium. Menschen sollen ins Reich Gottes eingegliedert werden, die es eben nicht verdient haben. Und die Pharisäer sind die allerersten. Aber Jesus macht weiter. Jesus wird in den nächsten Versen 41 und 42 die Pharisäer mit dem, was er sagt, zu einer absoluten Eifersucht reizen. Schaut mal, was er ihnen sagt.
Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit dieser Generation und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit dieser Generation und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier.
Ihr kennt vielleicht auch die Geschichte von der Königin von Saba, die zu Salomo kam und seine Weisheit hören wollte. Jesus pickt hier Geschichten aus dem Alten Testament, wo Menschen vorbildlich gehandelt haben, gottesfürchtig gehandelt haben und sich als Kinder Gottes erwiesen haben. Und diese Person bringt er jetzt aufs Tablett und sagt, ich habe Kronzeugen mitgebracht. Und diese Kronzeugen werden gegen euch weissagen, werden gegen euch Urteile sprechen, so werden gegen euch Urteile sprechen, wenn ihr so bleibt, wie ihr seid. Jesus hat das ganze Alte Testament voll mit Geschichten, die er bringen könnte, und er bringt ausgerechnet, wenn er mit den Pharisäern spricht, Männer von Ninive und eine Königin von Saba. Also er reizt sie zur Eifersucht. Er bringt nicht irgendwie vorbildliche Juden, die diesen Juden als Vorbild dienen sollten, sondern er bringt Menschen aus nicht-jüdischen Nationen als Vorbilder des Glaubens. Jesus, du hast so viel Möglichkeiten zu sprechen. Du hast so viel Repertoire, was du dir aussuchen kannst, wie du lustig bist. Und du kommst ausgerechnet auf die Idee, nicht Juden zu wählen, diesen Pharisäern, die sehr nationalistisch gedacht haben damals, Das ist irre.
Nein, das ist scharfsinnig. Er reizt sie zur Eifersucht. Er sagt ihnen, mit den Männern von Ninive und mit dieser Königin, die keine Jüdin war, eint mich mehr als uns. Das ist damals völlig bekloppt gewesen. Was ist los mit Jesus? Menschen aus dem heutigen Irak, ja, Ninive, heutiges Irak, und eine arabische Königin dienen als Vorbilder für diese selbstgerechten Heuchler. Das denkst du dir nicht aus. Und das erwartest du auch nicht. Es muss den Pharisäern so ins Gesicht gefahren sein. Die waren wahrscheinlich sowas von durch und geplättet von dem, was Jesus hier gerade bringt. Aber diese, von denen du eigentlich nichts erwartest, diese waren damals willig, auf Gottes Propheten und Gottes König zu hören. Und Jesus macht ihnen klar, dass ihr Zustand deswegen so desaströs ist, weil in Jesus mehr als Jona und mehr als Salomo zu finden ist. Jesus ist nicht nur einfach Anfang 30 und ein kleiner Typ, der irgendwie aufbegehrt, sondern er sagt, ihr kennt den großen Propheten und ihr kennt auch den großen König. Meine Lieben, eure Situation ist richtig mies. Hier ist mehr. Ihr habt es mit dem Prophet aller Propheten zu tun und mit dem König aller Könige zu tun. Ihr erkennt es noch nicht. Aber deswegen ist euer Stand, eure Situation so gefährlich, wenn ihr darin verharrt. Jesus ist noch nicht fertig. Er wird jetzt in den nächsten Versen 43 bis 45 weitersprechen. Und es ist wichtig, dass wir die Zwischenüberschriften in unseren Bibeln nicht immer mitlesen. Weil wir denken manchmal, Jesus bricht irgendwie jetzt das Thema ab und fängt irgendwie was ganz Neues an. Es liest sich auch am Anfang wie so ein abrupter Themenwechsel. Irgendwie nächster Tag, neue Situation und er erzählt etwas Neues, hat ja irgendwie gar nichts damit zu tun. Aber wenn wir ganz genau auf diese Verse schauen, sehen wir, dass sie direkt anknüpfen an dem Geschehen ist, was eben gerade da war, und er erklärt ihnen eine Wahrheit und wendet sie auf ihre Situation an. Das macht Jesus immer wieder. In Versen 43 bis 45 lesen wir. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht oder dieser bösen Generation ergehen. Ihr merkt an diesen letzten Worten, dass alles, was Jesus gerade erklärt hat, eine Lehrstunde in Dämonologie, also die Lehre von Dämonen, das, was er dort erklärt, wendet er auf ihre Situation an. Warum spricht Jesus über die Dämonen? Weil die ganze Situation entstanden ist aus einem Befreiungsakt, weil ein Mensch befreit wurde von einem Dämon. Und Jesus erklärt, okay, ich erzähle euch jetzt mal, was hier gerade passiert ist. Die geistlichen Prinzipien und diese Wahrheiten treffen auf euch zu. Was macht Jesus hier ab Vers 43? Er erklärt, was passiert, wenn ein Mensch von Dämonen befreit wird und dieser befreite Mensch keine Maßnahmen ergreift, frei zu bleiben. Also wir bekommen hier eine Wahrheit von Jesus mit, ich habe jetzt diese Menschen befreit, aber nur weil du frei bist von Dingen, wenn sie dich verlassen, kannst du nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt ist alles gut. Danny Pockham sagt immer, es gibt kein Vakuum, es wird immer gefüllt.
Und wir müssen zusehen, wie wir die Dinge in unserem Herzen füllen. Und was Jesus hier erklärt, Satan hat so ein Interesse daran, dich zu traktieren, der wird nicht einfach locker lassen, wenn er davon gejagt wurde. Dämonen werden nach einiger Zeit versuchen, wieder ihren Besitzanspruch geltend zu machen. Ich will wieder in dieses Haus und ich will dort rein. Du bist mich losgeworden, aber ich sehe, deine Hände sind immer noch leer. Ich sehe, du hast das Falsche in deinem Leben losgelassen, aber du hast nicht das Gute ergriffen in deinem Leben. Und so mancher wundert sich, warum er dann wieder in wirklich schreckliche Zustände zurückfällt. Vielleicht liegt es daran, dass man sich nicht dem Guten zugewandt hat und sich mit dem Geist Gottes erfüllen lässt und im Gehorsam Gott gegenüber lebt. Aber wenn ich mich entscheide, weiterhin einfach nur mein Leben zu leben, dann wird die Befreiung, die ich damals erlebt habe, für mich eine negative Konsequenz, weil es danach schlimmer wird für mich. Warum? Der Dämon hat schon einmal erlebt, was es bedeutet, wenn er übertrumpft wird und wenn er als der Schwächere gehen muss. Wenn er wiederkommt, wird er sagen, ich habe gelernt aus dieser Situation und ich werde jetzt zusehen, mit noch stärkerer Kraft, Verstärkung aus dem Dämonenteam, dort hineinzugehen, damit mir das nächste Mal nicht passiert. Das hört sich für uns vielleicht ein bisschen amüsant an, was Jesus da erzählt. So irgendwie so eine Märchenstunde. Aber das, was wir hier lesen, ich sag mal, in einem ganz normalen Krieg funktioniert das genau so. In einer Kriegsführung funktionieren die Dinge so. Und Jesus sagt, es gibt eine geistliche Kriegsführung. Es gibt geistliche Kämpfe, es gibt geistliche Kriege um unsere Seelen. Und er beschreibt das, was jetzt diese Person betrifft, das ist sozusagen auch eine Lektion, die wahrscheinlich der Befreite gerade gut zuhört. Und er wendet das, was Wahrheit ist in der geistlichen Welt bei Individuen, diese geistliche Gesetzmäßigkeit wendet Jesus jetzt bei seinen Zuhörern an. Und sagt damit, wenn diese Generation weiterhin Jesus hartherzig ablehnt, obwohl jeder Zeuge von seinem befreienden Wirken in Israel ist, wäre es besser gewesen, nie mit Jesus in Berührung gekommen zu sein. Ich befreie Individuen, aber das, was ich bringe an Befreiung und an Errettung in diesem Land ist ohne Beispiel. Und ihr seid alle Zeugen davon, wie ich hier aufräume. Das hat er einmal sehr deutlich auch gemacht, als er in den Tempel reingegangen ist und was gemacht hat? Alles Schlechte gereinigt hat. Die Tempelreinigung von Jesus. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo er sich eine Peitsche geknüpft hat, hat sich schön in die Ecke gesetzt, sich die Opfer rausgesucht. Diesen Tisch werde ich gleich zermalmen und knüpft sich seine Peitsche. Nichts mit Aktion im Affekt. Jesus war nicht einfach impulsiv und hat gesagt, so jetzt machen wir mal Rambazamba, mir reicht's jetzt endlich. Kennt ihr sowas aus der Erziehung? Nein. Niemals. Amen. Ja. Also wer Erziehungstipps braucht, dort auf der Flanke hier. Jesus hat nicht im Affekt gehandelt. Jesus kommt in den Tempel und er sieht die Umstände. Dann setzt er sich erstmal hin und knüpft sich seine Peitsche. Ja, du bist gleich dran. Du auch. Er hat nicht die Leute ausgepeitscht, ja, das muss man ja jetzt hier nochmal dazu sagen, ja. Aber er hat die Tische umgeworfen und war nicht sehr nett. Hat den Tempel gereinigt. Von dem ganzen Ballast, von dem ganzen Mist, der nicht dort reingehört. Und das, er ist durchs Land gezogen und hat genau das gemacht. Hat für Freiheit gesorgt. Und er hat gesagt, hey Leute, in der geistlichen Welt bei einem Individuum funktioniert das so. Da kommen die Mächte wieder und es wird schlimmer. Ich bin jetzt hier, aber wenn ihr weiter so hartherzig mir gegenüber seid, All das, was ich an Gutem bringe, an Gottes Botschaft, an Gottes Liebe, ich sag euch, wenn ihr weiter so resolut gegen mich seid, euch gegen mich wehrt, dann wird euer Leben kein Leckerbissen. Es wird heftig. Es wird heftig werden in eurem Land. Und wer ein bisschen die Geschichte von Israel kennt in den Jahrzehnten danach, weiß, es wurde nicht witzig. Zerstörung über Zerstörung. Wir gehen gleich in die letzten Verse. Was möchte Jesus hiermit sagen? Wisst ihr, Jesus kommuniziert hier mit sehr machtbewussten Menschen. Und ich würde auch sagen, mit Menschen, die gebunden sind an ihren religiösen Formen und Frömmigkeiten. Ihre Traditionen sind so heilig für sie. Die geben ihnen Sicherheit, die geben ihnen Status, die geben ihnen Akzeptanz, die geben ihnen Freundschaften, die geben ihnen Einfluss. Mit diesen Leuten hat das zu tun. Er sagt, jetzt komm ich. Und das, wonach ihr euch sehnt, ist, euer religiöses Erbe festzuhalten mit ganzer Kraft. Das darf mir niemand wegnehmen. Und Jesus kommt. Und das, was er hier bringt, ist eigentlich eine Botschaft. Lass ab. Löse dich von deinem religiösen Erbe. Denn dein religiöses Erbe bringt keine Freiheit. Warum hältst du das fest? Denn das, was du da festhältst, das kann dich nicht retten. Deine Herkunft, auf die du so baust, dein sozialer Stand spielt überhaupt keine Rolle. Deine Religiosität und dein Traditionalismus hat in Gottes Augen überhaupt gar keinen Wert. Du bist konfrontiert gerade mit mir. Löse dich davon. Und das ist eine Botschaft, auch wenn du kein Pharisäer des ersten Jahrhunderts bist. Und das ist eine Botschaft, die auch einige heutzutage brauchen, die in ihren religiösen Zwängen stecken und sie nicht loslassen wollen, weil sie Angst haben, wenn ich das loslasse, dann habe ich nichts mehr. So mancher bleibt in seiner Stellung stehen, geht nicht auf Jesus zu, löst sich nicht von diesen Bindungen. Ja, er ist gefangen und er lebt daraus. Sein Lebenselixier ist die Luft, die er atmet. Das Getränk, das er trinkt und das Essen, was er isst, das ist das, was ich bin und habe. Jesus kann nicht einfach um die Ecke kommen und mein religiöses Erbe, was ich habe mit meinen Traditionen, in Frage stellen. Und Jesus sagt zu denen, die an ihrem religiösen Erbe festhalten, aber nicht an ihn, wenn du da drin bleibst und aber alles siehst, Zeuge davon bist, was ich wirken kann und wirken will, dann untermauerst du gerade echt dein eigenes Schicksal. Löse dich von deinem religiösen Erbe. Lasst uns die letzten Minuten noch in die Verse 46 und folgende gehen. Wie letztlich irrelevant die ganzen Dinge, an die wir uns festhalten, die Maßstäbe, die wir uns setzen, wie irrelevant die in Wahrheit sind, macht Jesus in den nächsten Versen deutlich und zeigt, dass auch er sämtliche irdische Befindlichkeiten, die in uns hochkommen können, konsequent dem Reich Gottes unterstellt. 46 bis 48. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter
Wer sind meine Brüder? Du kennst vielleicht diesen Text, deswegen verwundert dich dieses Wort nicht mehr, aber das, was hier Jesus sagt, das ist wirklich Dynamit. Die Familie. Die Familie. Jesus, die Familie. Wir befinden uns gerade in der Antike des ersten Jahrhunderts. Deine Mutter sucht dich zu sprechen, Jesus. Deine Brüder. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Also Jesus leidet nicht gerade an kurzweiliger Demenz, dass er irgendwie nicht wüsste, wie seine Mutter heißt, wie sie aussieht und wer seine Brüder sind. Er weiß sehr wohl, wer in seiner Blutslinie ist. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Diese Worte von Jesus sind angesichts der damaligen starken familiären Bindungen wirklich ein Schock. Jesus, du musst deine Eltern ehren. Du musst für dich um deine Familie kümmern. Deine Familie hat hier gerade ein Bedürfnis. Deine Familie hat einen Wunsch. Deine Mutter braucht dich. Und Jesus, anstatt dem Folge zu leisten, wie man das damals erwartet hat, bleibt einfach in der Masse stehen und sucht noch nicht mal das Gespräch, sondern redet mit den Leuten, die um ihn herum stehen, weiter und fragt sie erstmal, ja, wer ist meine Mutter und wer sind denn meine Brüder? Das ist so krass. Jesus stellt so die Dinge auf den Kopf. Er ordnet alle Dinge neu an. Er sagt in Matthäus 10, Vers 37, schon davor hat er gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Was Jesus hier sagt, das ist sehr, sehr schwer zu hören für die Leute in der damaligen Zeit. Jesus, wir haben eben gerade bei den Pharisäern gemerkt, dass du es sehr weit treibst. Dass dir diese Religiosität wirklich abgeht und du damit nichts zu tun haben möchtest, sondern nur den Willen Gottes im Blick hast. Aber jetzt geht's um deine Mama und um deine Geschwister. Was machst du, Jesus? Bist du wirklich bei klarem Verstand, dass du diese Ordnungen anfängst neu zu sortieren? Ja, ganz genau. Ich sortiere alles neu. Aber könnte man sagen, wollen sie nicht einfach nur seine Gegenwart suchen? Wollen sie nicht einfach nur Gemeinschaft haben mit ihrem Sohn und Bruder? Warum muss er sich unbedingt so querstellen? Warum ist Jesus so ein Querulant? Wir lesen in Markus 3, Vers 21 ein bisschen was von dem Herzen seiner Familie zum damaligen Zeitpunkt, was in diesen Worten nicht ganz so deutlich wird. Markus 3, Vers 21 heißt es, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Mutter Maria und die Brüder von Jesus haben nicht gerade so den Modus, dass sie sagen, hip, hip, hurra, wir haben einen berühmten Sohn in dieser Stadt und wir sind voll auf seiner Seite. Sogar eine Maria war zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt nicht sein Ernst, was der hier anstellt, oder? Ist nicht sein Ernst, dass er wirklich jedes Machtgefüge in Frage stellt? Die haben damals gedacht, Jesus ist verrückt geworden. Diese Mutter hat Angst, ihren Sohn zu verlieren. In irgendwelchen Verschwörungstheorien, die dieser Sohn aufstellt. Und die Brüder denken auch, das ist doch nicht unser Bruder. Den müssen wir erstmal packen und ihm eine ordentliche Kopfnuss geben. So, hier, du hast sie wohl nicht mehr alle. Wir dürfen die Dinge nicht glorifizieren in der damaligen Zeit. Auch Maria dürfen wir nicht auf ein Podest stellen, dass sie irgendwie so die Unantastbare wäre, die irgendwie keinerlei Vergebung und Korrektur bräuchte. Maria ist ein Mensch, so wie du und ich. Sie war ein sehr vorbildlicher Mensch und Gott hat sie massiv gebraucht. Danke, Jesus, dafür. Aber sie ist ein Mensch wie du und ich, auch mit Zweifeln wie du und ich und auch mit Fehltritten wie du und ich. Und sie hat gedacht, Jesus
hat sie nicht mehr alle. Ihm sind die Sicherungen durchgebrannt. Das kannst du nicht machen. Herr, zu uns, nach Hause. Und dann werden wir aber mal miteinander ein klares Wörtchen wechseln. Mich erreichen fast jede Woche Nachrichten von jungen Menschen. Und mit jung meine ich unter 40. Ich bin noch unter 40, deswegen muss ich die Latte immer so legen, ja. Wenn ich irgendwann 60 bin, sage ich die jungen Menschen unter 65. Junge Erwachsene, aber durchaus auch Leute in meinem Alter. Und ich kriege ständig diese Frage, wie weit muss die Ehre von Vater und Mutter gehen? Mein Vater, mit 30er, ja, schreibt mir, mein Vater will von mir, dass ich dies und das tue und meine Mutter möchte von mir, dass ich dies und das unterlasse. Verheiratete Personen haben schon 320 Kinder gezeugt und die alten Eltern sagen, ich bin dein Vater, du musst darauf hören, was ich dir sage. Ich bin deine Mutter, du darfst dich nicht gegen meine Weisung stellen. Es sind so viele in diesem Land, ihr könnt es euch nicht vorstellen. So viele in diesem Land, die von ihren familiären Machtstrukturen so eingenommen sind, dass sie nicht in der Lage sind, in Freiheit zu handeln. Vielleicht widersetze ich mich ja wirklich einem Gebot Gottes und ich muss in allem meinem Vater gehorchen und ihm gefallen. Er ist schließlich mein Vater. Egal wie alt ich bin, ob ich schon selber Kinder gezeugt habe und schon in einem ganz anderen Land lebe. Wenn mein Vater sagt, dann muss ich springen. Jesus hat gesagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Wenn es Dinge gibt, die Eltern von uns wünschen, dürfen sie ja gerne sagen. Aber ob ich als mündiger, erwachsener Mensch nach diesen Dingen handle, hat zuallererst Jesus zu entscheiden. Wird mir hier gerade etwas verwehrt, wozu Jesus mich aber beruft? Wozu er mir eine Freiheit gegeben hat? Wollen gerade meine Eltern mich wieder unter eine Knechtschaft bringen, von der Jesus mich freigemacht hat? Dann darf ich das hören, was meine Eltern sagen und mit Respekt sagen, du bist nicht mein Meister. Du bist nicht mein Herr. Du bist nicht mein König und nicht mein Gott. Ich folge Jesus. Ich respektiere deine Sicht. Respektier du auch meine. Wisst ihr, das Gewissen, das persönliche individuelle Gewissen, was jeder von uns hat, wird in der Bibel sehr hoch geschätzt. Es wird sehr stark geschützt. Und wenn du als Vater oder als Mutter deine älter werdenden Kinder, die in Eigenständigkeit irgendwann kommen, in eine Weise manipulieren willst, damit sie sogar ihr eigenes, ureigenes Gewissen brechen müssen, um deinem Gewissen zu folgen, dann hast du ein Problem. Dann vergreifst du dich an etwas. Gott hat dem Menschen eine Würde gegeben. Er hat dem Gewissen, dem individuellen Gewissen einen Wert gegeben. Und du hast nicht das Recht bei deinen eigenen Kindern, wenn sie mündig sind und auf eigenen Beinen stehen, ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken oder zu tun oder zu lassen haben. Ihr kennt das Wort aus Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, also in jungen Jahren erziehen. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Kennt ihr dieses Wort? Eltern mit Kleinkindern lesen das und denken, ja, Herr, bitte, lass es wahr werden. Einige lesen das und denken, das ist so ein ultimatives Versprechen. Wenn ich in mein Kind guten Input reingebe, dann ist es eine unbedingte Verheißung, dass auch mein Kind den Weg nicht verlassen wird und auch auf diesem Weg bleibt. So funktioniert die Weisheitsliteratur in der Bibel nicht. Wenn wir die Sprüche lesen, dann geht es um allgemeine Prinzipien, allgemeine Wahrheiten. Aber es gibt auch immer Situationen, die von der, ich sag mal, allgemeinen Regel abweichen. Wer hat schon mal Söhne oder Töchter erlebt, die von der Spur der Eltern abweichen?
Nur einige.
Ihr habt es schlecht gemacht. Du wolltest auch Erziehungstipps geben. Ja, genau, wie man es besser macht. Also hier geht es um ein allgemeines Prinzip. So, die Erziehung ist nicht egal. Dein Input ist nicht egal. In der Regel, wenn es guter Input ist und dein Kind irgendwie gescheit funktioniert im Kopf, wird reflektieren und sagen, hey, da waren gute, weise Dinge drin, danach richte ich mich. Okay? Dieser Vers funktioniert nicht so. Erzieh deinen Knaben und wenn er älter wird, stellst du weiterhin sicher, dass er deiner Erziehung folgt. Das sagt der Vers nicht. Dass auch du als Vater und Mutter dann dafür Sorge trägst, den werde ich brechen. Oh. Und dieses Brechen, ja, passiert so häufig. Natürlich nicht physisch. Auch das passiert. Aber bei erwachsenen jungen Leuten so oft auf psychischer Ebene und geistlich. Dich breche ich. Und ich zeig dir, wenn du mir nicht folgst, was das für dich zu bedeuten hat. Oh, mein Herz blutet. Wenn ich die Berichte lese von jungen Leuten, die in so einer Not sind, wenn es darum geht. Dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, der zeigt uns, dass junge Kinder unsere Erziehung benötigen. Aber wenn dein Kind älter geworden ist, davon spricht dieser Vers, wenn dein Kind älter geworden ist und selbstständig wird, steht dieses Kind in Eigenverantwortung. Und Jesus bricht hier eine Lüge der damaligen Zeit, die sich aber bis ins 21. Jahrhundert nach Deutschland noch weitergetragen hat. Ich muss in allem hörig sein, koste es, was es wolle. Auch wenn ich mein eigenes Gewissen und meine Treue zu Gott und zu meiner Familie übergehen muss. Wer hat dir das gesagt? Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Weil er gesehen hat, die Bewegung, die Motive in diesem Herzen, die haben nur zum Zweck, mich gefügig zu machen und in ihre Spur zu lenken. Aber das bringt mich von meinem Auftrag weg. Und deswegen sagt er, diese Bindungen, nicht die Beziehung ist passé, sondern diese Bindung, diese Fesselung, diese Knebelung zu meinen Eltern und zu meiner Herkunftsfamilie, die darf mich nicht kontrollieren und die darf mich nicht bestimmen, wenn es darum geht, Gott treu zu sein. Alles muss unter die Herrschaft Gottes gestellt werden. Egal, wie groß sich einige tun und egal, womit sie dir drohen. Denn oft, und das ist das Perfide an geistlichem Missbrauch in der Familie, es wird damit gedroht, Liebe zu entziehen, Gemeinschaft zu entziehen. Und was passiert, wenn du so eine Familienbande hast? Das ist dein Ein und Alles. Hier findet alles statt. Dein ganzer Alltag ist durchwoben von deiner Sippschaft. Alles, was du bist, alles, was du anziehst, alles, was man denkt, alles, was man liest, alles, was man konsumiert, ist alles wird miteinander geteilt und man tut gut dran, sich nicht an diese Regeln zu vergreifen. Ansonsten bringst du das Gleichgewicht und die Harmonie in Gefahr. Boah, ey, sowas gibt es in christlichen Kreisen. Ich könnte kotzen. Dazu muss man Nein sagen. Auf so eine Liebe verzichte ich gern. Ich weiß, es ist hart. Aber auf so eine Liebe, die auf solchen ekligen Bedingungen gründet, so eine Liebe brauche ich nicht. Jesus auch nicht. Und deswegen sagt er hier, meine Jünger, wir sind ein Herz und eine Seele. Ja, ich bin bereit, dass mir da etwas abhanden geht. Aber Gott schafft Ersatz. Gott gibt mir Gemeinschaft mit Menschen, die es gut meinen mit mir, die mit mir sind,
und die bereit sind, den Weg Gottes zu gehen und nicht dieser Welt oder irgendwelchen gesetzten Maßstäben zu gefallen. Ihr merkt, wie Jesus hier alles auf den Kopf stellt. Jedes System, was sich gegen die Herrschaft Jesu stellt, wird radikal niedergerissen. Und unsere Prioritäten und Abhängigkeiten werden völlig neu geordnet. Und auch, so mancher unter uns, muss seine familiären Bindungen und Fesseln lösen. Muss sie abschneiden. Es geht nicht darum, Beziehungen zu beenden und nicht mehr die Nähe zu suchen. Das ist nicht das, was ich sage. Sondern sich die Frage zu stellen, wem gehört meine maximale Loyalität? Wem gehört meine Treue? Und wem möchte ich eigentlich in diesem Leben gefallen? Für wen lebe ich eigentlich? Und wenn wir Kinder zeugen, wenn wir Kinder gebären, dann zeugen wir sie nicht, dass sie für uns leben, dass sie uns gefallen, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigen. Besonders als Christen. Als Christen bringen wir Kinder in diese Welt, dass sie Gott kennenlernen und ihn bekannt machen und unter seiner Herrschaft leben. Ist das leicht als Eltern? Weiß Gott nicht. Aber wenn wir es nicht tun, wird es ein böses Ende nehmen für uns und für unsere Kinder. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich wollte eigentlich nicht so lange auf diesem Punkt bleiben. Aber Jesus hat allen Recht, ich kann schon nicht mehr reden, aber er hat Recht dazu, so zu handeln. Habt ihr gehört, mit wem wir es zu tun haben? Er ist größer als Jona. Er ist größer als Salomo. Und das ganze 12. Kapitel ist durchwoben von einer Selbstoffenbarung Jesu, wer er ist. Ich erinnere euch. Er sagt nicht nur, er ist größer als Jona, er ist nicht nur größer als Salomo, er ist auch größer als der Tempel. Er ist der verheißene Menschensohn, er ist der Herr des Sabbats, er ist der versprochene Gottesknecht und er ist der angekündigte Sohn Davids. Das 12. Kapitel ist voll mit dem, wer Jesus ist. Aber das 12. Kapitel endet nicht bloß mit einer breiten Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Wenn wir in das Licht Gottes gestellt werden, dann stellt sich auch immer die Frage, auch hier im 12. Kapitel, wenn das über Jesus wahr ist, wer bist du? Und somit endet das 12. Kapitel auch mit einer Einladung, in seine Gefolgschaft zu kommen. Wir lesen diese Verse und machen dann Schluss, Vers 49 und 50. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das finde ich so hervorragend. Jesus ist wichtig, dass wir groß erkennen, wer er ist. Aber das reicht Jesus nicht. Wenn wir in dieses Licht hineingestellt werden, sollen wir erkennen, wer sind wir eigentlich? Zu diesem Jesus. Und so endet dieses Kapitel mit einer Einladung. Folge mir nach. Sei ein wahrer Bruder, eine wahre Schwester, eine wahre Mutter. Sei wirklich wahre geistliche Familie. Und dazu lädt uns Jesus ein. Und viele sind schon diesem Ruf gefolgt. Wir werden gleich Abendmahl miteinander feiern und diese Wahrheit bekräftigen. Einige unter uns sind diesem Ruf noch nicht gefolgt. Hörst du, wer Jesus ist? Folge ihm nach. Komm zu ihm. Er streckt seine Hand aus zu seinen Jüngern und unter seinen Armen ist auch ganz viel Platz. Amen.